Herzlich willkommen, Staffel 2, Folge 3. Hallo Didi.
Hallo Katrin.
Du heißt eigentlich Dieter Pfaff, kommst aus Frankfurt und hast ein Erlebnis der besonderen Art gehabt vor ein paar Jahren. Erzähl doch mal.
Genau. Ich habe irgendwann 2019 habe ich bei der Dakar teilgenommen als Fahrer eines Service Trucks.
Als Fahrer eines Service Trucks. Jetzt wird das ja nicht bei eBay Kleinanzeigen angeboten, wer möchte meinen Laster fahren, sondern wie bist du da dran gekommen?
Das stimmt wohl. Man ist ja schon, also wenn man so ein bisschen Motorsport begeistert ist, kennt man natürlich die Paris-Dakar von früher, ja, die ganzen Fahrer damals und was sie alles für tolle Sachen gemacht haben. Und ich habe das immer weiter verfolgt auch und habe dann natürlich gesehen, dass es ein großes Team gibt, was hier nicht weit weg ist von uns. Ja, also sie sind in Groß-Gerau. Das ist das X-Ray-Team, im Prinzip das größte Team bei der Dakar. Mhm. Und ich habe schon seit jeher ein Faible für große Maschinen, für Gelände und habe auch einen LKW-Führerschein, fahre auch ab und zu bei einem Freund in einem Forstbetrieb einen Vierachser und dachte irgendwann, ach, jetzt schreibst du die mal an und vielleicht können wir da so einen Service-Truck mal fahren, ja? Genau, das habe ich dann gemacht 2016. Da kam natürlich dann erstmal wenig Feedback, klar, auf so eine E-Mail.
Ja, da kriegen die vielleicht auch zwei, drei mehr.
Genau, ich habe dann so ein bisschen, ich glaube, die erste E-Mail ging irgendwie im Mai 2016 raus, so ein bisschen erklärt, wer ich bin und was ich gern machen würde. Und ich glaube, es kam erstmal gar nichts und dann habe ich natürlich ein bisschen nachgebohrt. Und irgendwann kam dann, ja, so, wir schauen mal. Und melden uns wieder. Okay. Und dann habe ich, glaube ich, ein halbes Jahr später nochmal mich in Erinnerung gebracht. Und also es hat dann gedauert bis 2018. Ich habe immer wieder ein bisschen genervt, bis dann irgendwann sagte, ja, also ich habe jetzt mal den Fuhrparkleiter angeschrieben und der sagte, naja, wenn Sie mal in der Nähe sind, kommen Sie mal vorbei.
Ah, ich okay. Bin immer in der Nähe.
Ja, ich bin eigentlich immer in der Nähe, genau. Und dann bin ich da vorbeigefahren und hatte vorher auch nochmal so einen kleinen Steckbrief von mir geschickt, weil das wollten sie auch haben, was ich kann und nicht kann und ob ich Erfahrung habe mit LKW-Fahren. Hab mich da vorgestellt, das Gespräch war relativ schnell, halbe Stunde, dreiviertel Stunde oder so haben wir kurz gesprochen. Und dann sagte er, guckt mal, was er machen kann. Und ich glaube, 10 Tage später sagte er, ja, du bist dabei.
Mhm. Aber ganz, ganz kurz nochmal zurück. Das heißt, du bist da hingefahren ja. Und da war da so ein Tor und da war ein Klingelschild, da stand X-Ray drauf oder was? Also du kannst doch da mit Sicherheit nicht einfach hinfahren.
Es ist eine relativ große Firma, ja. Also die hat natürlich die Adresse natürlich, hatte den Namen, die Kontaktperson, hatte ihn vorher angerufen. Und es ist eine relativ große Firma mit zwei großen Hallen. Mhm. Die Firma X-Ray ist natürlich ein Riesenteam, ja. Also ich erzähle gleich noch mal ein bisschen was über die Teamgröße. Ja. Aber man kommt dahin, da stehen erstmal draußen überall Rallye-Autos, LKWs. Und das ist wirklich sehr, sehr imposant. Aber wie gesagt, es ging dann relativ flugs. Sagte er, ja, du bist dabei. 2019 bei der Dakar. Und ich dachte, das ist ja, wow, okay.
Ich brauche noch einen Koffer.
Und ja, genau. Und ursprünglich hatte ich natürlich irgendwie so ein bisschen, hat man so eine gewisse Romantik bei der Idee, man fährt die Dakar mit als im Service-Truck, ja. Und ich dachte ursprünglich auch, man fährt im Prinzip die Rallye-Strecke. Das ist aber nicht so. Natürlich im Service-Truck, es gibt da verschiedene Arten von Service-Trucks, welche die im Rennen teilnehmen und welche die im Prinzip die Straße dann fahren, von Biwak zu Biwak.
Ja. So, dann warst du also da, hast da geklingelt, genau. Hast gesagt, ich möchte jetzt hier bitte mitmachen und dann haben die gesagt, machen wir. So, wie ging es denn dann weiter? Wie hast du dich darauf vorbereitet und was war überhaupt dein Job?
Also mein Job war, ich war verantwortlich für einen MAN 6x6, einen Service Truck, und zwar der Service Truck von dem Cypril Debré, von einem sehr bekannten Rallye-Fahrer, auch schon Dakar-Gewinner auf dem Motorrad, glaube ich, hat er gewonnen damals mal. Und im Prinzip bist du für den LKW verantwortlich und jedes Rallye-Auto hat einen Service-Truck dabei. Das heißt, vor dem Service-Truck ist das Rallye-Auto und dann wird es geschraubt halt. Ja, da ist alles Werkzeug drin und im Prinzip hat man mir gesagt, okay, da ist der LKW, schau dir an, hier sind die Schlüssel, mach dich damit bekannt, guck, was überall ist. Und dann waren natürlich noch andere Fahrer auch immer da und man hat dann natürlich sich ausgetauscht und hat versucht, möglichst viel zu verstehen, was an Equipment auf dem LKW drauf ist, was wo ist, was wie funktioniert, wie die Aufbauten dann später zu erfolgen haben. Und ich hatte 2 Tage, war ich, glaube ich, da. Komplette Tage. Habe dann alles durchgecheckt, hatte auch so eine Inventarliste dann. Und dann ging es irgendwann schon nach Le Havre, ne? Im Prinzip, als die Dakar noch in Südamerika war, wurden die Autos 4 Wochen vor dem wirklichen Event, vor dem tatsächlichen Event in Le Havre in Frankreich verschifft. Und dafür musste natürlich alle das ganze Equipment hingefahren werden. Und ja, genau.
Und hast du vorher das Team kennengelernt? Habt ihr da so eine Art Dienstbesprechung abgehalten oder wie muss man sich das vorstellen?
Also es waren natürlich andere Fahrer auch da und die meisten Fahrer, die dort mitfahren, sind nicht festangestellt. Ich glaube, es hat 2 von den Fahrern sind festangestellt, die aber dann auch noch andere Sachen machen dort. Alle anderen Fahrer sind so wie ich dazu, die sind dann, machen dann 3 Wochen Dakar im Jahr. Einige machen das schon seit 10 Jahren, andere, also im Prinzip hieß es, Dakar, wenn du Service Truck oder im Service mitfährst, machst du das entweder einmal oder dann jedes Jahr. Ja. Ja, also ich habe es jetzt bisher einmal gemacht, ja, mal gucken, ob es dabei bleibt. Genau, das ist so eine zusammengewürfelte Mannschaft. Im Prinzip muss man sich vorstellen, das X-Ray-Team fährt mit ca. 100 Personen
Wahnsinn.
Auf die Dakar. Also das ist ein Riesentross, das will alles koordiniert werden und da, bei X-Ray arbeiten, glaube ich, nur 20 Leute oder so. Ja?
Und sag mal, dann warst du auf dem Weg zur Fähre, ist dir da die Düse gegangen oder warst du entspannt, hast Chips gegessen? Wie muss man sich das vorstellen, wenn du dann wirklich da sitzt und realisierst, okay, krass, ich fahre hier wirklich mit einem Top-Team in die Wüste?
Ja, es war schon, also die ersten Wochen waren schon natürlich irgendwie auch aufregend natürlich und man kannte das, den LKW auch erstmal nicht. Aber im Prinzip kriegst du eine Tankkarte in die Hand gedrückt und dann gibt es ein Zwischenziel vor Le Havre, wurde da übernachtet, weil man das von der Zeit her nicht schafft, in einem durchzufahren. Und man hat natürlich, wenn man dort ankommt, ist es nicht so, dass man das Auto abstellt und dann geht es auf die Fähre, sondern es gibt einen Scrutineering. Die Fahrzeuge werden alle abgenommen vorher. Das heißt, im Prinzip passt das natürlich bei so einem großen Team, passt das alles. Das ist, da sind die Feuerlöscher drin und was weiß ich, spezielle Gurte und das wird alles immer geprüft. Wie gesagt, man übernachtet vorher und dann gibt es Scrutiny und dann wird das Fahrzeug abgestellt und dann wurde mit einem großen Reisebus wieder zurückgefahren. Also zu deiner ursprünglichen Frage, ich habe von dem Team jetzt nicht so viel gesehen. Ja? Ich habe ein paar Fahrer gesehen, mit denen hat man sich dann angefreundet auch. Es gab ein Teambook, das heißt, man hat ein komplettes Teambuch, man weiß, wer dabei ist, Telefonnummern, alle Informationen. Also es ist wirklich wie eine große Expedition, komplett durchgeplant.
Wahnsinn. So, und dann, also zum einen interessiert mich noch, hattest du Angst, dass du einen Spiegel abfährst oder sowas?
Also ich muss sagen, in Frankreich sind diese Mautstationen sind wirklich so eng, dass du rechts und links, ist es noch so 5 Zentimeter zu den Randsteinen. Und das Problem bei dem 6x6 ist, der ist relativ hoch. Ja? Der ist also nochmal irgendwie 10 Zentimeter höher als ein normaler LKW. Und du kommst an diese Ticket-Schlitze nicht dran. Das heißt, du musst das Fenster aufmachen, dann da rausbeugen. Also ich habe nichts abgefahren, nichts kaputt gefahren, alles gut. Aber das war schon immer wieder eng da und das ist irgendwie eine Fehlkonstruktion für Allrad-LKWs.
Ja. Also ich meine, wer kennt das nicht an den ganz normalen Mautstationen mit dem großen Offroader? Ich musste auch schon das ein oder andere Mal das Ticket für einen LKW ziehen. Genau. Aber also, jetzt bist du also dann da angekommen. Wie ging es dann da weiter? Was war dann dein Job vor Ort?
Genau, wir sind dann irgendwann ein Fahrzeug abgestellt. 4 Wochen ging es dann später los. Also am 2.1., glaube ich, 2019, gingen dann die Flüge über Houston nach Lima. Und dann hast du im Prinzip, musst du dann dein Fahrzeug wieder auslösen aus dem Hafen. Mhm. Ja? Das heißt, die haben alles, die haben Schlüssel und alles, ist alles dort. Mhm. Du hast dann irgendeine Akkreditierung, das weiß ich gar nicht mehr genau, wie das war, gehst dann Hafen und dann holst du dein Fahrzeug ab. Im Prinzip geht es dann weiter, dass du in das Biwak in Lima fährst. Das war da direkt am Meer im Prinzip.
Ja.
Da gibt es noch eine Servicestrecke, das heißt, du fährst dann aus dem Hafen dann in das Biwak. Interessant ist natürlich der Verkehr in Südamerika, speziell in Lima, denn da lässt sich keiner rein. Also das, was du in Europa gewohnt bist, dass man einen großen LKW irgendwie blinkt und dann denken alle, oh, großer LKW. Nee, da wird jede Lücke zugemacht und du musst einfach weiterfahren. Du fährst einfach auf Glück im Prinzip, ja.
Und guckst halt ab und zu mal, wer so zwischen den Achsen klemmt.
Genau, also irgendwann im letzten Augenblick, aber da sind da wirklich nur noch ein paar Zentimeter, halten die dann an und du kannst, aber da musst du wirklich immer rollen lassen. Und dann geht's in das Biwak, und dann muss im Prinzip das Biwak aufgebaut werden. Auch da gibt's dann einen Plan, wer wie wo zu stehen hat. Und das wird dann aufgebaut, dann wird der LKW aufgeklappt, Zelt aufgebaut für das Fahrzeug, Plan untergelegt, im Prinzip Wagenheber raus. Im Prinzip bist du derjenige, der verantwortlich ist für alles, was in den Truck läuft. Und die Mechaniker, du hast im Prinzip dann während der Tour hast du 2 Mechaniker dabei, die aber während der Fahrt eigentlich nur schlafen. Ja? Du fährst und die sitzen neben dir und nach einer halben Stunde sind die dann eingeschlafen. Und dann wird das alles aufgebaut. Das Fahrzeug kommt dann irgendwann und dann fangen die an schon irgendwelche Sachen zu schrauben und zu machen.
Mhm. Ja. Das heißt, du hast aber auch unterwegs keinen, der dich mal ablöst, sondern du bist dann verantwortlich und musst zusehen, dass du wach bleibst.
Genau. Also das ist teilweise dann schon wirklich hart. Besonders sind die Strecken dann, also in Peru war es so, dass die Strecken jetzt nicht besonders aufregend sind. Eine Strecke war so ein bisschen durch die Berge. Aber wenn du dann da, ich glaube, die Lison-Strecken waren so 200, die längere waren bis zu 600 Kilometer lang. Mhm. Wenn du dann vorher noch einen Service gemacht hast, das hast dann, ab und zu musst du als Service-Truck, dann gibt es Servicestellen in der Strecke drin. Das heißt, du hast irgendwo an der Straße ist eine Servicestelle. Und wenn du dann morgens früh aufstehst, musst du morgens früh weg um 5 Uhr, 4:30, wartest dann an irgendeiner Servicestelle noch auf deinen Fahrer noch 4-5 Stunden und musst dann nochmal 500 Kilometer fahren durch irgendwelche Berge, ist das schon anstrengend.
Ja, Wahnsinn. Wie ist dann die Versorgung da? Fährst du an die Raststätte? Gibt's da wahrscheinlich nicht, ne?
Also während der Fahrt, wir hatten immer irgendwelche Lunchpakete dabei. Im Prinzip, das X-Ray-Team hat einen eigenen Küchenwagen dabei, eigene Köche dabei. Das heißt, die ganze Versorgung wird dort am eigenen Platz organisiert. Alle anderen Teams nutzen natürlich die Versorgung von der ASO. Mhm. Aber man hat da wohl mal schlechte Erfahrungen gemacht mit Mitarbeitern, die dann irgendwie 3 Tage lang außer Gefecht gesetzt waren und deswegen hat man immer diesen Küchenwagen dabei.
Die sogenannte Montezumas Rache.
Genau sowas und im Prinzip gibt es da Essen. Ich glaube Frühstück, da sind wir da wirklich dann in das ASO-Zelt gegangen und haben dort gegessen. Mhm. Aber so die ganzen normalen Mahlzeiten gab es dann wirklich am Platz. Mhm. Und das ist, wir hatten glaube ich, ich glaube, wir hatten 12 LKWs dabei, 11 Dreiachser, 6x6 MANs und einen Sattelzug. Mhm. Wir waren 3 Buggies mit Carlos Sainz, Stefan Peter Hansel und Cyril Debré. Und dann 6 Minis noch mit Nani Roma, der Kuba, Trigonski, also wirklich alles Fahrer, die im Prinzip unter die ersten 10 kommen können bei, den, bei der Dakar. Also das war schon, das war schon sehr, sehr, sehr imposant, ja.
Gab es Momente, wo ihr alle zusammen verbracht habt, die ihr alle zusammen verbracht habt? Mit den Fahrern, mit dem Team? Oder ist das eher so professionell aufgezogen, dass es quasi einen VIP-Eingang gibt und einen Crew-Eingang und so?
Nee, nee. Also alle laufen da ein bisschen kreuz und quer, wobei natürlich die Fahrer super konzentriert sind, ja. Also ja. Dann immer hört, dass ab und zu die Leute sagen, naja, sie waren dann mal da und die hatten gar keine Zeit und keiner hat mal irgendwie gegrüßt. Die sind wirklich sehr, sehr fokussiert auf ihr Rennen. Ich meine, das ist das wichtigste Rennen für die im Jahr. Und dann haben sie natürlich noch Pressetermine, dann ist die ASO da, dann kommen irgendwelche Red Bull TV. Also die sind da sehr, sehr, sehr fokussiert. Aber man hat natürlich schon dann Kontakt mit den einzelnen Leuten und ja, da steht man halt dann neben Stefan Peter Hansel und wartet auf sein Schnitzel. Ja. Das ist schon interessant, ja.
Wie ist die Stimmung in der Crew? Also wir zwei, muss man sagen, wir kennen uns ja, ich sag mal, aus dem Offroad-Hobby-Bereich schon relativ lange. Und wie da die Stimmung ist, wissen wir zwei. Ist das da so ähnlich? Ist man da auch, liegt man sich manchmal in den Armen, wenn es besonders gut war oder...
Naja, man freut sich schon, wenn irgendwelche Ergebnisse gut sind und es gibt auch immer eine Teambesprechung, wo man dann erfährt, wer ist wo, welche Zeiten und es gibt natürlich, also wie gesagt, das Team hat alles. Es ist ein Doktor dabei, es ist ein Koch dabei, ein Physios sind dabei, alles, wie gesagt, 100 Leute, die sich drum kümmern. Aber es ist schon sehr professionell. Es ist schon nicht so wie bei uns, wenn wir dann abends... ums Lagerfeuer sitzen und da schnacken. Jeder hat so ein bisschen seinen Job und jeder ist beschäftigt. Und besonders, wenn die Fahrzeuge dann reinkommen, irgendwie nachmittags, dann hat auch keiner Zeit, da irgendwie zu schnacken, sondern da werden dann Getriebe ausgebaut, zerlegt und was weiß ich, was alles gemacht, ja.
Und du hast du denn zwischen den Biwak-Wechseln irgendeinen Job gehabt, irgendwas zu tun gehabt oder konntest du dich da voll und ganz aufs Glotzen konzentrieren?
Teils war es wirklich ein bisschen langweilig, ja, weil wir natürlich dann auch auf die Fahrzeuge warten und wenn der Platz vorne präpariert war und keine Ahnung, genug Handwaschpaste und genug Papier da ist, also bist du ein bisschen der Hausmeister von dem Fahrzeug und kümmerst dich darum, dass das auch ordentlich da aussieht.
Diddy the Janitor.
Genau. Dann ist es schon so ein bisschen langweilig, besonders ist, glaube ich, die Strecke auch ein bisschen langweiliger gewesen in Peru, weil du fährst drei Biwaks an und dann fährst du die gleiche Strecke wieder zurück. Du fährst genau wieder in das gleiche Biwak, in dem du vorher warst und baust es wieder auf. Also ich bin dann schon ein bisschen rumgelaufen, habe geguckt, mal bei dem Kameras-Team mal geschaut und so. Das ist schon spannend dann, ja.
Warst du als kleiner Junge schon so ein Dakar-Fan? Hast du das, war das für dich schon immer so ein Lebenstraum, da mal mit dabei zu sein in irgendeiner Form?
Du, das weiß ich nicht, aber wir haben zu Hause ein Bauunternehmen, mittelständisches, und ich habe noch zwei ältere Brüder, das heißt, die haben mich da relativ früh an irgendwelche Gerätschaften, schweres Gerät rangeführt und ich musste dann da überall irgendwie dabei sein und irgendwelche Sachen ausprobieren. Von daher hatte ich da früh schon so den Faible für alles, was irgendwie groß ist, allradgetrieben, im Gelände fahren kann.
Ja.
Und ja.
Gab's mal einen Moment, der schwierig war? Also hast du dich mal irgendwo mit dem LKW verkantet oder irgendeine andere Situation? Ich meine, ich weiß nicht, Peru, ist das eigentlich auch gefährlich? Gibt es da Drogengangs und so?
Ja, also in Lima gibt es dann schon so ein paar Ecken. Gibt es dann schon so ein paar Ecken, die problematisch sein können. Also wir sind irgendwann mal zum Testen gefahren. Du hast im Prinzip den ersten Tag, wo alle Teams dann testen fahren können, zugeordnete Gebiete. Und da sind wir relativ spät zurückgekommen und haben uns dann in Lima irgendwie verfahren. Zwei LKWs, waren wir zwei MANs Und sind dann in irgendwelchen Gassen da aufgeschlagen, wo es
wirklich aufgewacht sehr eng
war. Und musste dann auch gucken, da hingen dann irgendwelche Kabel über die Straße, ob das dann langt. Also das war lustig. Und was ich immer als sehr problematisch empfand, war, wenn du auf der Landstraße dort fährst und dann Fahrzeuge rechts standen, die dann auf diese Landstraße drauf fahren wollten. Also da weißt du auch nie so genau, was sitzt da zu einer drin, fährt der jetzt los und du schießt ihn ab mit 80 km/h. Die fahren da ganz wild und da sind dann auch Eselskarren unterwegs. Also das ist schon so ein bisschen, musst du schon aufpassen. Ja? Ich meine, du willst da wirklich keinen Unfall haben. Wobei das natürlich alles so ein bisschen geschützt war. Also wir sind auch diese Tour vom Hafen zum ersten Biwak, da stand an jeder Ecke stand Polizei. Dem gefährlichst aussehendsten Kollegen von mir, LKW-Fahrer, komplett tätowiert, wirklich überall tätowiert, dem haben sie irgendwann im Hafen das Handy aus dem LKW, er saß im LKW und sie haben durch die Scheibe gegriffen, durch die offene Scheibe haben sie das Handy geklaut.
Wahnsinn.
Also das ist halt, da musst du halt gucken, ja.
Immer alles in die Unterbuchse stecken, habe ich gehört.
Genau.
So. Wenn es dann weg ist, ist sowieso richtig blöd.
Ja, aber die haben das dann, da war innerhalb von 5 Minuten, wir haben dann die Polizei gerufen, 5 Minuten waren 20 Polizisten da mit 5 Autos und haben dann, die haben das wieder aufgetrieben.
Okay, ja, Wahnsinn. Didi, was war denn dein schönster Moment bei diesem Trip?
Also ich
kann mich erinnern.
Das Schönste war, in Südamerika sind ja alle, also du fährst durch irgendwelche kleinen Ortschaften und da stehen die Leute mit Fahnen und winken dir zu, das ist großartig. Und eine Situation in Lima war, da standen wir an der Ampel, großer Stau vor uns und plötzlich springen vor uns die Leute aus dem Auto, irgendwie alle haben so Bierflaschen in der Hand und kommen an den LKW ran, machen Fotos. Und wir haben dann noch geblinkt und irgendwie noch gejubelt alle und das war großartig. Also es ist, die haben da wirklich einen richtigen Enthusiasmus, dass wir, den kennen wir zumindest in Deutschland nicht. Ja?
Ja.
Also ich glaube, Rallye-Sport und gerade Dakar in Deutschland, wenn du die Leute fragst, na, hast du mal die Dakar geguckt, in Eurosport die Stunde? Dann sagen die, was? Nee.
Ja.
Das ist in Südeuropa und in Südamerika ist das eine ganz andere Geschichte.
Ja, das habe ich jetzt wirklich, schon ein paar Mal gehört.
Die winken dir zu überall und das ist schon freundlich, wenn du dann hupst. Ja. Wir hatten dann so große Hörner, das war gut. Ja.
Habt ihr denn, als ihr dann, also als das dann alles relativ erfolgreich zu Ende gegangen ist, habt ihr dann hinterher nochmal, machen die dann so eine Party für die Crew als Dankeschön oder versteigt man aus und geht nach Hause?
Nee, es gab auch öfter mal Teamessen dann abends. Ja, das heißt, die ganzen 100 Leute sitzen dann zusammen und dann wird nochmal an was geredet. Hat der Sven Quandt nochmal eine Rede gehalten und auch danach wurde gefeiert. Es gab dann eine Red Bull Party und das war dann schon irgendwie ausgelassen. Danach, ich habe so ein paar Kontakte natürlich noch, zu denen, mit denen ich auch dann ab und zu mal schreibe, auch von X-Raid. Da habe ich noch Kontakt. Aber das ist, wie gesagt, also während des Rennens ist das wirklich, das ist ein Job. Ja,
ja, ja. Ja.
Und da ist auch Alkohol verboten. Also es gibt Alkohol dort, ja, aber also zumindest gab es in Peru Alkohol, aber es ist streng verboten. Und das hat natürlich auch einen Grund. Ja, du musst natürlich gucken, dass du diese 100 Leute dann irgendwie da irgendwie organisiert bekommst und dann plötzlich irgendwelche Ausfälle hast, ja.
Ja, ja. Ja, sehr schön. Und willst du es nochmal machen? Oder sagst du, das ist jetzt eine Erfahrung, die habe ich jetzt gemacht und jetzt ist gut?
Ja, das ist eine interessante Frage. Also ich glaube, ich würde als Service-Team im Rennen, fände ich das spannend. Also ich bin, ehrlich gesagt, waren es am Anfang ganz viele neue Eindrücke und super spannend, interessant, was wie gemacht wird und wie das da alles läuft. Auch wirklich spannend, wenn wir eine Amateur-Rallye fahren, dann gucken wir abends, was hängt jetzt hier noch alles, was ist noch alles dran am Auto, müssen wir irgendwas reparieren, was jetzt für morgen irgendwie notwendig ist. Dort ist es so, die Autos stehen morgens quasi wie neu. Wie neu, komplett geputzt, stehen die wieder da. Also das ist alles repariert. Auch wenn irgendwo eine Ecke abgebrochen ist, alles repariert. Es gibt einen extra Composite-Mann. Also ich würde, glaube ich, als Service-Truck-Fahrer würde ich es nochmal machen. Mhm. Im Rennen, wobei ich auch nicht das nicht abschätzen kann, wie anstrengend das ist. Ich meine, ich glaube, in Peru hatten wir, glaube ich, 5.500 Kilometer insgesamt Strecke. Die Jahre davor waren es, glaube ich, fast 9.000 Kilometer Special Stage und Liaison. Also das ist schon
Wahnsinn.
Ist nicht so easy. Und das ist jetzt auch in Saudi-Arabien sind das wirklich Strecken, die musst du auch erstmal fahren, ja.
Ja, meine erste Podcast-Staffel ging ja um die Classic Dakar. Du hast natürlich alle Folgen gehört, gehe ich mal von aus.
Hab ich.
Wäre das nochmal was für dich? Sehr gut, Didi, hast du gut gemacht. Wäre das interessant für dich, im Prinzip low budget, das hört sich jetzt echt so low budget, ist es dann auch nicht, aber jetzt im Vergleich, wäre das was, wo du sagst, das könnte man nochmal angehen?
Classic? Weiß ich nicht so. Ich glaube, das wäre mir dann so ein bisschen zu. Ich würde dann eher, glaube ich, ein Side-by-Side fahren, ja. Das finde ich dann. Also das ist.
Also eher Phoenix Rallye.
Side-by-Side finde ich. Ja, das ist. Aber ich glaube, das funktioniert gut. Und es ist flott und es in den Dünen ist das gut. Ich glaube, ich würde ein Side-by-Side fahren. Das finde ich spannend.
Ja. Ich meine, du hast ja einen alten Land Rover, da könntest du natürlich die Classic mitfahren, aber die Frage ist, wie viele Tage das Spaß macht. Zwei.
Ja, das würde ich mir, glaube ich. Der ist auch dann eher so irgendwie für technisches Gelände gedacht. So diese langen Strecken, das mag der nicht.
Ja. Und ist auch, ich sag mal, es ist auch ein bisschen hart. Und so ganz jung sind wir jetzt nun auch nicht mehr. Aber sag mal, was möchtest du denn dieses Jahr überhaupt noch Offroad-mäßig machen? Hast du Pläne?
Wir haben jetzt dieses Jahr eigentlich nichts geplant. Wir hatten mal gedacht vielleicht, dass wir die POM nochmal fahren, wobei das letzte Mal so ein bisschen zu viel Feldwege war, fand ich.
Ja.
Was ich ganz spannend finde, wenn ich es mir so anschaue, ist die Balkan-Rallye. Die soll sehr schön sein. Da kriege ich, alle sagen nur, da habe ich nur positives Feedback.
Ja.
Und was ich, glaube ich, gerne mal machen würde, wäre die Hellas, aber dann mit der Enduro.
Genau, du fährst ja zweigleisig, also du bist einmal, fährst du gerne Dirtbike und zum anderen, erzähl mir noch mal ein bisschen was über dein Auto, das ist auch ein Land Rover, aber warum kannst du mit dem so wunderbar Offroad fahren?
Das ist ein 90er Truck Cab, also aus England habe ich den rübergeholt, ein Rechtslenker. Der sehr schön leicht ist und deswegen lässt er sich prima im Gelände bewegen. Und der hat im Prinzip, ja wie gesagt, der hat wirklich nur das dran, was man wirklich braucht. Eine große Frontwinde, eine normale Heckwinde, ein Käfig, zwei Sperren, große Reifen, alles ein bisschen verstärkt, andere Kardanwellen und so, andere Steckachsen. Und der funktioniert, das ist gut, ja.
Und würdest du eher, also wenn ich jetzt kommen würde, würde sagen, schau mal hier, ich habe gerade 10.000 Euro übrig, ich schenke die dir unter der Bedingung, dass du damit was Offroad-mäßiges machst, würdest du eher dein Auto umbauen oder würdest du dir dann eher ein Side-by-Side kaufen?
Ich glaube, ich würde mir eher ein Side-by-Side kaufen oder vielleicht noch was anderes.
Motorrad?
Ja, vielleicht, aber vielleicht auch so ein... ich bin ein großer Fan von diesem Bowler Bulldog. Kennst du den?
Ja.
Also schon gut. Von der Optik her ist es natürlich...
Das wird natürlich jetzt eng mit 10.000. Ne? Da müsstest du vielleicht noch ein bisschen was drauflegen.
Sparen, ja.
Ja, okay. Aber vielleicht sieht man sich ja nochmal irgendwo... Du könntest ja auch mal vielleicht das mit dem Motorrad angehen tatsächlich. Also auch die Balkan könnte man ja auch mit dem Motorrad machen, ne?
Ja, ich müsste dann ein bisschen anderes Motorrad haben, weil ich jetzt auch was habe, was eher für technisches Gelände, fürs Enduro-Fahren gedacht ist. Ich habe eine Zweitakter momentan, man müsste dann auch einen Viertakter-Motorrad haben. Aber das fände ich spannend, ja.
Ja, okay, überweise ich dir dann die 10.000 und dann kaufst du dir was Schönes.
Ja.
Didi, vielen Dank für diese kleinen Einblicke in die Rallye Dakar. Und ja, ich vielleicht klappt es ja dann nochmal irgendwann, wünsche ich dir, dass du vielleicht wirklich nochmal einen Service-LKW fahren kannst. Und dann möchte ich natürlich auch genau wissen, was da passiert ist. Ja, und ansonsten...
Sehr gerne.
Sehen wir uns diesen Sommer vielleicht irgendwo.
Ja, ich hoffe. Ich würde mich freuen.
Also, ich bedanke mich, dass du hier warst. Und genau, wie es nächste Woche weitergeht, das weiß ich noch nicht so ganz genau. Ich muss da noch mal ein bisschen hin und her schieben. Aber folgt mir doch mal auf Instagram, wer das noch nicht macht. Da kriegt ihr immer mit, wer der nächste Gast ist. Cymex Queen, also die Reifen und die Königin, kann man sich gut merken. Bis nächste Woche.